NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages. Der Schriftsteller Siegfried Lenz ist heute verstorben. Dazu gleich ein Nachruf und Reaktionen von der Frankfurter Buchmesse. Weitere Themen: Die Bahn wird ab 21 Uhr heute Abend bis morgen früh bestreikt. Abschluss der Anhörungen der Kandidaten für die Posten der EU-Kommission, dazu auch der Kommentar. Kampf um die kurdische Stadt Kobane, Demonstrationen von Kurden in Deutschland, das neue Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler, Ursachensuche nach Ebola-Infektion in Spanien und Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Im Studio Ferdinand Klien. Bundespräsident Joachim Gauck hat Siegfried Lenz als einen der ganz Großen der deutschen Literatur gewürdigt. Er habe die Menschen bewegt, begeistert und zum Nachdenken gebracht. Zudem habe er seiner ostpreußischen Heimat wundervolle Denkmäler gesetzt. Hören Sie einen Nachruf von Jan Ehlert.
Die Wirkung von Literatur, hat Siegfried Lenz einmal gesagt, sei unkalkulierbar. Eines könne sie jedoch nicht: die Welt von heute auf morgen verändern.
Ich vertraue auf die langsame, unterwandernde, kaum messbare Qualität der Literatur und Wirkung der Literatur, die sich unter anderem darin zeigt, dass wir für bestimmte Probleme eine besondere, neue Empfindlichkeit bekommen.
Für Lenz waren diese Probleme im Nachkriegsdeutschland vor allem der Umgang mit der Schuld der Vergangenheit und die Versäumnisse bundesdeutscher Gegenwart. Gemeinsam mit Wolfgang Köppen und Heinrich Böll war er einer der Ersten, der diese Fragen in seinen Büchern thematisierte. In seinem ersten Roman »Es waren Habichte in der Luft« 1951 erschienen und vor allem in seinem 1968 erschienenen Erfolgsroman »Deutschstunde«, in dem der Dorfpolizist Jens Jepsen das von den Nazis verhängte Berufsverbot für den Maler Max Ludwig Nansen durchsetzen muss. Sensibel verknüpfte Lenz darin menschliche Schicksale mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen und wurde so zu einem mahnenden Gewissen der Bundesrepublik, ohne dabei jedoch zu sehr den moralischen Zeigefinger zu heben.
Ich betrachte die Literatur als ein sehr demokratisches Angebot, niemals mit einem Zwang versehen, sondern immer nur als ein Angebot an den anderen, der es annimmt oder zurückweist.
Dieser Pakt mit dem Leser wurde Lenz oft vorgeworfen, seine Herangehensweise als kreuzbrav und konservativ kritisiert. Genau damit traf er aber den Ton, der ihm ein breites Publikum verschaffte und in den 60er und 70er Jahren zu einer der wichtigsten kulturellen Stimmen in Deutschland machte. Gemeinsam mit Günter Grass begleitete er Bundeskanzler Willy Brandt 1970 auf seiner Reise nach Warschau. Im Kalten Krieg setzte er sich vehement für eine Abrüstungsdebatte ein. In den 80er und 90er Jahren wurde es ruhiger um Siegfried Lenz. Der Literaturbetrieb, der jetzt weniger politische Einmischung und kritische Wortmeldungen forderte, dafür aber eine immer stärkere mediale Präsenz, schien nicht mit seiner nachdenklichen Lebenseinstellung und seiner zurückhaltenden Art vereinbar. Seinen Stil aber wollte Lenz nicht verändern.
Das Echo, das ich auf meine Bücher bekomme, zeigt mir, dass es immer noch Menschen gibt, Mitbürger, die lange Romane nicht verschmähen und die vielleicht gerade, weil ihnen eine Welt in Scherben angeboten wird, diese Art von Kontinuum bevorzugen.
2003 folgte daher erneut ein langer Roman, Fundbüro, die Geschichte des Karriereverweigerers Henry Neff, der den Anforderungen des Lebens entfliehen möchte.
Sie starten zum Hoteleingang, denn dort waren zwei Männer erschienen, die langsam gehend heftig miteinander diskutierten. Plötzlich aber blieben sie wie erstaunt stehen und gaben sich die Hand. »Die haben sich geeinigt«, sagte Barbara. »Oder überzeugt«, sagte Henry und fügte hinzu, »manchmal siegt die Vernunft.«
Diese Hoffnung hat Siegfried Lenz Zeit seines Lebens angetrieben, bis ins hohe Alter hinein. Über 80-jährig veröffentlichte er noch ein vielbeachtetes Alterswerk, die zwei Novellen »Schweigeminute« und »Landesbühne«. Es sollten seine letzten Bücher bleiben. Mit Siegfried Lenz starb einer der bedeutendsten und produktivsten Erzähler der deutschen Nachkriegsliteratur.
Auf der Frankfurter Buchmesse hat der Tod Siegfried Lenz große Betroffenheit ausgelöst. Joachim Hagen meldet sich aus Frankfurt am Main.
Die Buchmesse hat noch nicht einmal richtig begonnen und schon wird sie von einer Todesnachricht erschüttert. Günter Berg war gerade dabei, seinen Stand einzurichten, als ihn die Nachricht erreichte. Berg war früher der Verleger von Siegfried Lenz und leitet jetzt die Siegfried-Lenz-Stiftung in Hamburg. Lenz, sei ein großer Chronist der deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen.
Ich habe es ja immer wieder in der Stiftung vorher im Verlag gesehen, welche Bücher zum Signieren geschickt worden sind. Das war quer durch das ganze Repertoire. Briefe, die dabei waren, immer dieselben. Mein Vater hat sie gelesen, ich lese sie, ich bin durch sie zum Lesen gekommen. Ich liebe ihre Geschichten, ich liebe die Unmittelbarkeit ihrer Geschichten, ich liebe die Wahrheit ihrer Geschichten. Das, glaube ich, bleibt.
Die Deutschstunde aus dem Jahr 1968 war für viele Schülergenerationen Pflicht. Schon damals habe ihn die politische Haltung von Lenz beeindruckt, erinnert sich der Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Heinrich Riedmüller.
Ja, ich bin Jahrgang 1955, zähle also nicht zu den wilden 60er, aber dennoch war natürlich die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich bei uns zu Hause auch immer ein Gesprächsthema. Und gerade in der Deutschstunde wird ja dieses Thema sehr extrem durchdekliniert. Es geht dort um Pflichterfüllung, es geht um Freiheit, es geht um die NS-Zeit. Das war immer ein Thema auch beim Mittagstisch. Also er war immer für mich so eine Art Leuchtturm.
Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, erinnert sich gut daran, wie sehr ihn Lenz in seiner Jugend beeindruckt habe. Die Nachricht von seinem Tod hat ihn getroffen.
Ich habe ihn vor einigen Monaten selbst getroffen in Helsinki anlässlich der Buchmesse. Er war Ehrengast. Er war im Rollstuhl, aber er war sowas von präsent. Ja. Ich konnte ihm meine Geschichten mit seinen Büchern erzählen. Deswegen kann ich es eigentlich gar nicht fassen, dass er da nicht mehr da sein sollte.
Auch für den ehemaligen Verleger von Siegfried Lenz, Günter Berg, kam die Todesnachricht unerwartet. Natürlich habe das niemand ahnen können, sagt Berg. Aber zumindest habe Lenz noch Zeit gehabt, seinen Nachlass zu ordnen.
Er hat mit seiner Frau Ulla, mit der ganzen Familie besprochen, wie das nun alles sein soll. Und dass sein persönliches Archiv nach Marbach geht, dass er eine Stiftung in Hamburg natürlich ins Leben gerufen hat, die seinen Namen trägt, dass eine vornehme Aufgabe dieser Stiftung sein wird, einen Preis auszuloben für einen Kollegen, eine Kollegin, einen großen Erzähler international. Das hat er auch auf den Weg gebracht.
Leider kann er jetzt nicht mehr selbst dabei sein. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis soll erstmals im kommenden Monat verliehen werden.
Bahnfahrer müssen ab heute Abend 21 Uhr und ab morgen früh bundesweit mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem flächendeckenden Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft streikt für mehr Lohn sowie eine Arbeitszeitverkürzung und will durchsetzen, dass sie künftig nicht nur die Lokführer der Deutschen Bahn vertritt, sondern auch andere Berufsgruppen wie Zugbegleiter. Informationen von Johannes Frevel.
Bei der Deutschen Bahn dürfte mit Streikbeginn ab 21 Uhr absehbar Chaos ausbrechen. Wann und wo gestreikt wird, gibt die Lokführergewerkschaft GDL nicht bekannt. Klar ist nur, dass Zugführer aufgerufen sind, vom Abend bis 6 Uhr am Morgen ihre Arbeit niederzulegen. Die Deutsche Bahn stellt sich darauf ein, dass deutschlandweit mehrere hunderttausend Fahrgäste stranden, wenn Lokführer ihren Zug noch bis zum nächsten Bahnhof aber nicht weitersteuern, betont Ulrich Homburg, Bahnvorstand Personenverkehr.
Wir treffen mit einer Streikzeit genau in dieser Phase übrigens in erheblichem Umfang Hunderttausende von unseren Kunden. Um 21 Uhr abends sind noch über 200 Fernverkehrszüge im Netz unterwegs, die ihren Zielort noch nicht erreicht haben. Das Gleiche gilt für mehrere tausend Nahverkehrszüge. Und darüber hinaus wird das Auswirkungen auf den morgigen Tag haben, weil natürlich die Züge nicht an dem richtigen Ort stehen und über Nacht ja auch nicht verfahren werden können, weil gestreikt wird. So gesehen werden wir auch morgen früh, wenn um 6 Uhr der Streik beendet ist, erhebliche Störungen und Einschränkungen im Berufsverkehr haben.
Die Schätzung der Bahn: erst am Mittag läuft wieder alles normal. Einen Notfahrplan gibt es nicht. Es gelang der Deutschen Bahn nicht, mit der Lokführergewerkschaft GDL eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen, damit wichtige Züge trotz Streik fahren können. Die Bahn verstärkt zwar ihre Hotlines und schickt mehrere hundert Mitarbeiter zusätzlich auf die Bahnhöfe, um Kunden zu informieren. Doch das helfe nicht recht, räumt Bahnvorstand Homburg ein.
Also die Hotline anrufen nützt ihnen im Moment wenig, weil wir überhaupt nicht wissen, welche Züge am Ende bestreikt werden und welche Züge ausfallen, weil wir das erst konkret erfahren werden, wenn die Streikmaßnahmen der GDL greifen.
Die Bahn hat 5.000 verbeamtete Lokführer, die nicht streiken dürfen. Doch erstens darf sie die nicht als Streikbrecher einsetzen und zweitens weiß sie nicht, wo Züge überhaupt noch fahren können. Denn so Homburg:
wenn das wieder so funktioniert wie beim letzten Warnstreik, dann müssen wir davon ausgehen, dass relativ schnell die wichtigen großen Bahnhöfe in Deutschland mit bestreikten Zügen zugestellt sind und damit der Zugverkehr weitestgehend zum Erliegen kommt.
Das trifft auch den Güterverkehr. Die Bahn hat große Industriekunden bereits vorgewarnt. Wer seine Zulieferprodukte per Bahn erwartet, dürfte wegen des Streiks mitunter mehrere Tage vergeblich auf eine Lieferung hoffen.
Die parlamentarische Anhörung der designierten EU-Kommissare ist abgeschlossen und der Druck auf Kommissionschef Jean-Claude Juncker steigt. Er soll Änderungen vornehmen. Einigen wird Inkompetenz, mangelndes Verständnis für den Rechtsstaat oder Nähe zu Lobbyisten vorgeworfen. Das Europaparlament dürfte mit seinen Wünschen nach Neubesetzungen teilweise erfolgreich sein. Kai Küstner fasst zusammen.
Auch wenn er nachsitzen musste, das hieß noch lange nicht, dass der Brite Lord Hill über die vergangenen Tage seinen Humor verloren hätte. Es gibt ein altes Sprichwort in England, es lautet, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. So Hill, der gleich zum Auftakt die Parlamentarier daran erinnerte, dass er sich bei der ersten Anhörung von ihnen mit den Worten verabschiedet hatte, ich freue mich auf ein Wiedersehen.
I was looking forward to seeing you again.
Auch wenn das Wiedersehen etwas früher stattfand als erwartet, ging es lediglich darum, wie charmant ein Kommissarskandidat auftritt. Lord Hill hätte nie Probleme bekommen. Den Parlamentariern dürfte jedenfalls gefallen haben, dass er sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU stark machen will. Am Ende werden die Briten, die Unternehmen, die Großen wie die Kleinen, deren Überleben und Arbeitsplätze davon abhängen, Teil eines großen und starken Europas zu sein, EU-Mitglied bleiben wollen. So Hill, dessen Parteifreund und Premier Cameron immerhin ein Referendum zum EU-Austritt abhalten lassen will. Neben Fragen zu seiner ehemaligen Europaskepsis musste der Brite bei der gerne auch als Grill Hill bezeichneten Nachanhörung wiederum Stellung nehmen zu dem Vorwurf, er stehe der Bankenlobby zu nahe, sei als Gründer einer Beraterfirma hier nicht unabhängig genug. Dass sie noch nicht mal bereit sind, den Namen auch nur einer Firma zu nennen, für die sie Lobbyarbeit betrieben haben, nährt das Misstrauen.
This feeling of distrust,
findet der deutsche Grünen-Abgeordnete Sven Giegold. Er habe seine Firmenanteile vor fast 5 Jahren verkauft, das sei alles Vergangenheit, meint Hill. Dass der seinen Kommissarsposten nun wird antreten können, scheint unstrittig zu sein. Ganz anders ist das bei der Kandidatin aus Slowenien. Trotz präziser Fragen meiner Kollegen haben wir von Ihnen bislang nur sehr vage Antworten und Wiederholungen aus Ihrer Eingangsrede gehört, beklagte diese Parlamentarierin schon während der Anhörung der Slowenin Bratušek. Ein Eindruck, den die ausersehene Vizepräsidentin der Kommission bis zum Ende ihrer mündlichen Prüfung nicht zerstreuen konnte. Wie aus allen großen Parlamentsfraktionen verlautet, werden ihr nur geringe Chancen eingeräumt, je auf ihrem Kommissionssessel Platz nehmen zu dürfen. Ebenfalls nach wie vor heftig umstritten, der ungarische Kandidat.
Mit einer Fülle von Maßnahmen hat die ungarische Regierung, der Sie angehörten, in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie die liberaldemokratischen Werte Europas, die auch im Kulturkapitel zum Ausdruck kommen, nicht teilt,
kritisierte die SPD-Europaabgeordnete Kammer-Ewert. Für den ungarischen Kandidaten Novrocic gibt es 2 Gedankenspiele. Entweder er wird auf einen anderen Kommissionsposten verschoben oder, was wahrscheinlicher ist, sein Aufgabenbereich Kultur, Bildung, Bürgerschaft wird verkleinert. Es sieht also derzeit danach aus, als müsste Kommissionschef Juncker seine Mannschaftsaufstellung nochmal überdenken. Weil ein Kandidat laut Parlament auf der falschen Position spielt und eine Kandidatin möglicherweise den Kader gleich ganz verlassen muss. Die anderen haben gute Chancen durchzukommen.
Ob sich also das Europäische Parlament mit den Kandidaten für die EU-Kommission zufrieden geben wird, bleibt offen. Hören Sie einen Kommentar am Echo des Tages von Ralf Siener.
Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Diesen Spruch kennt Jean-Claude Juncker und Europas künftiger Kommissionspräsident findet es schlicht genial, den ehemaligen Bock zum neuen Gärtner zu machen. So genial, dass er dieses Prinzip zur Leitlinie seiner EU-Kommissarauslese macht und die europäischen Parlamentarier mit einem Club der Konvertiten konfrontiert. Ausgerechnet Frankreichs Reformverweigerer und Schuldenminister Pierre Moscovici verwandelt sich nun plötzlich auf europäischer Ebene zum Sparkommissar, der angeblich keine Sekunde zögern wird, Paris die rote Karte zu zeigen. Großbritanniens Bankenlobbyist Lord Hill kannte in der Vergangenheit keine Hemmungen, für eine britische Großbank Werbung machen zu lassen, die Drogengelder mexikanischer Rauschgiftbosse wusch. Jetzt soll der Intimus des EU-Kritikers Cameron plötzlich als flammender europäischer Bankenregulierer agieren und der angelsächsischen Finanzindustrie nebenbei demonstrieren, dass nur ein geregelter Kapitalismus ein guter Kapitalismus ist. Ausgerechnet ein ehemaliger Vordenker des ungarischen Autokraten Viktor Orban will Europas Jugend die Vorzüge einer freiheitlich toleranten Gesellschaft vermitteln. Doch Europas Parlamentarier Parlamentarier haben Juncker gezeigt, dass sie seine personalpolitische Simpelstrategie nicht einfach abnicken. Der britische Bankenlobbyist Hill musste sich der Peinlichkeit einer zweiten Anhörung unterziehen. Der Franzose Moscovici einen ganzen Katalog schriftlicher Zusatzfragen bearbeiten. Und der Ungar Tibor Novacsics kann gerne Kommissar für Verkehr und Transport werden, aber dank des Vetos der EU-Parlamentarier nicht für den sensiblen Bereich der Zivilgesellschaft. Wenn die Abgeordneten Europa noch einen weiteren Gefallen tun wollen, dann sollten sie die designierte Vizepräsidentin für die Europäische Energieunion, Alenka Bratuschek, schnellstens nach Hause schicken. Denn die Juncker-Favoritin hat von den zentralen Zukunftsthemen Energie und Klima keinen blassen Schimmer. Unglaubwürdige und mittelmäßige Kommissare hat Juncker schon genug. Völlig ahnungslose braucht Europa nun wirklich nicht.
Ralf Ziener kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Der türkische Staatspräsident Recep Erdogan rechnet mit der baldigen Einnahme der syrischen Stadt Kobane durch die Terrormiliz Islamischer Staat. Erdogan bezeichnete die Angriffe der USA und ihrer Alliierten aus der Luft als unzureichend. Die überwiegend kurdischen Einwohner der Stadt haben fast vollständig den Ort verlassen. Hans-Michael Ehl versucht, in seinem folgenden Beitrag einen Überblick zur aktuellen Kampflage zu geben, der auf Angaben der Vereinten Nationen beruht.
Vor allem in Randgebieten Kobanes gehen die Kämpfe zwischen kurdischen Verteidigern und IS-Terroristen weiter. Schusswechsel sind aus östlichen und südlichen Stadtteilen zu hören. IS-Milizen hätten zudem Ziele im Zentrum Kobanes mit Granaten beschossen, berichten Militärvertreter aus der Stadt an der syrisch-türkischen Grenze. Nach UN-Angaben befinden sich nur noch wenige Zivilisten in Kobane. Militärsprecher hatten am Morgen erneut Menschen aufgefordert, die Stadt zu verlassen und über die Grenze in die Türkei zu fliehen. Kurdenvertreter erneuerten ihre Kritik an der Strategie der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz, die sich selbst Islamischer Staat nennt. Die Luftangriffe durch Kampfjets der Koalition seien bisher keine wirkliche Entlastung für die kurdischen Verteidiger der Stadt. Der Kritik schloss sich auch Tariq Johar an. Er ist Berater des Parlaments der autonomen Region Irakisch-Kurdistan. Die Einstellung des Westens, der internationalen Koalition und der Türkei ist leider enttäuschend für die Kurden und die Kämpfer in Kobane. Seit 3 Wochen leiden sie unter einer schweren Belagerung. Tatsächlich wurden sie von 4 Seiten belagert, von 3 Seiten durch IS-Terroristen und dazu von der türkischen Armee und Regierung. Die humanitäre Situation in Kobane ist schlimm und die Terroristen drohen dort, einen Völkermord gegen die Kurden zu begehen, wie sie es in Sinjar im Irak gemacht haben. Die irakische Stadt Sinjar hatten IS-Terroristen im August erobert. Hunderttausende Menschen waren damals aus der Region geflohen. Kritik äußerte Johar auch an der Türkei. Trotz der Versprechungen habe die türkische Armee bisher nicht in den Kampf um Kobane eingegriffen. Wenn die Türkei die Absicht hätte, den Kurden wenigstens indirekt zu helfen, dann würde sie Waffen liefern, um die Stadt zu verteidigen. Ich wundere mich sehr, dass die internationale Koalition gegen IS den kurdischen Kämpfern nicht vertraut und sie als Teil einer Bodenoffensive gegen IS anerkennt, um die Terroristen ein für alle Mal zu beseitigen. Bei den Kämpfen um die Stadt Kobane sollen mehr als 400 Menschen getötet worden sein, seitdem die IS-Terrormiliz ihre Angriffe Mitte September begann. Das teilten syrische Menschenrechtsaktivisten mit Verweis auf Augenzeugenberichte aus Kobane mit. Mehr als die Hälfte der Getöteten sollen IS-Terroristen sein. Allerdings könne die Zahl der Toten erheblich höher liegen. Angesichts der Kämpfe sei es bisher nicht möglich gewesen, alle Todesfälle zu dokumentieren.
In vielen europäischen Ländern protestieren Exilkurden wegen der aus ihrer Sicht mangelnden Hilfe für die umkämpfte Stadt Kobane. Wir hörten es eben. In den Niederlanden wurde vorübergehend das Parlamentsgebäude in Den Haag besetzt. In Deutschland wurde vor Funkhäusern von WDR, NDR und Deutscher Welle protestiert. In Hamburg vorübergehend Bahngleise im Hauptbahnhof blockiert. Susanne Bode fasst zusammen.
Rund 3000 Kurden haben bereits in der Nacht in Nordrhein-Westfalen gegen den Vormarsch der Islamisten demonstriert. In Düsseldorf drangen Demonstranten kurzzeitig in das Gebäude des Westdeutschen Rundfunks ein. In Bonn besetzten sie die Deutsche Welle. Beiden Sendern wurden Schreiben übergeben, in denen Solidarität mit den Menschen in Kobane gefordert wird. Außerdem verlangen die Kurden humanitäre Hilfe für die geflohenen Frauen und Kinder. Die Besetzungen verliefen friedlich, sagen Polizeisprecher. Die Kundgebungen seien zwar emotional gewesen, aber auch vollkommen gewaltfrei. Vor dem WDR-Funkhaus in Köln hatten sich ebenfalls mehrere hundert Aktivisten versammelt. In Kiel zog ein unangemeldeter Protestzug vom Hauptbahnhof zum Landesfunkhaus des Norddeutschen Rundfunks. Einige Demonstranten gelangten in den Eingangsbereich, zogen aber nach kurzer Zeit wieder freiwillig ab. In den Niederlanden waren am Abend Kurden in das Parlament in Den Haag eingedrungen. Mehrere hundert Aktivisten hatten in der Halle gegen den Vormarsch der IS-Truppen demonstriert. Auch sie verlangten von den Abgeordneten Hilfe für Kobane. Das niederländische Kabinett hat Verständnis für die emotionale Betroffenheit der Kurden in ihrem Land geäußert. Außenminister Timmermans hat seine Betroffenheit über die Zustände in der syrischen Stadt zum Ausdruck gebracht. Über konkrete Aktionen der Niederländer gegen die IS in Syrien sagte er aber nichts. Das niederländische Parlament hat aber zugesagt, noch diese Woche über Hilfen für Kobane zu beraten.
In seinem neuen Schwarzbuch 2014 hat der Bund der Steuerzahler wieder viele Beispiele für das Vergeuden öffentlicher Mittel in Millionenhöhe aufgespießt. Das betrifft nicht nur die Bundesebene, sondern auch das wirtschaftliche Engagement von Kommunen, unter anderem für Regionalflughäfen. Thorsten Huhn fasst zusammen.
106 Fälle von Verschwendung von Steuergeld listet der Bund der Steuerzahler in seinem neuen Schwarzbuch auf. Rainer Holznagel, Präsident der Organisation, zu den Zielen des Schwarzbuchs.
Wir mischen uns immer dann ein, wenn wir sehen, dass Steuergeld wahrscheinlich gefährdet ist. Und das Schwarzbuch ist hier ein bewährtes Mittel. Glauben Sie mir, niemand möchte im Schwarzbuch stehen, es sei denn, er schreibt das Vorwort. Insofern hat das Schwarzbuch auch wirklich eine präventive Wirkung.
Und dann geht es los mit den Beispielen, wie Steuergelder verschwendet werden, etwa in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.
Verschwendung droht beispielsweise in Düsseldorf. Dort haben Fußgänger und Radfahrer 6 Möglichkeiten, den Kittelbach zu überqueren. Nun will die Bezirksvertretung partout eine 7. Brücke bauen, die so eigentlich gar nicht benötigt wird.
330.000 Euro soll nach Schätzungen die 7. Brücke kosten. Der Bund der Steuerzahler meint, Düsseldorf solle sich dieses Geld sparen. Heftige Kritik übt die Organisation an dem landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb BLB, den sie als Geldvernichtungsmaschine bezeichnet. In seiner Verantwortung seien die Baukosten für die neue Fachhochschule in Bielefeld von 160 auf 260 Millionen Euro angestiegen. Der BLB in Nordrhein-Westfalen solle aufgelöst werden, fordert der Steuerzahlerbund. Auch Projekte in Norddeutschland rüffeln die Sparfüchse der Organisation. Es geht dabei nicht immer um ganz große Geldbeträge.
Ein Paradebeispiel dafür hat die Stadt Schleswig im Norden geliefert. Dort wurden zur Landesgartenschau 3 Holzstege im Wert von 535.000 Euro in die Schlei gebaut. Nach 5 Jahren hat die Witterung und die schlechte Qualität bzw. Konstruktionsfehler der Holzstege dazu beigetragen, dass diese abgerissen werden müssen.
Ein weiteres Beispiel für Verschwendung. Im niedersächsischen Walsrode wollte eine Bürgermeisterin nicht aus dem Amt scheiden, obwohl sie den politischen Rückhalt in ihrem Rat verloren hatte. Für sie gab es dann eine Lösung, die den Steuerzahler viel Geld kostete.
Anstatt die Bürgermeisterin abzuwählen, bewilligten die Ratsfraktionen ihr eine 6-monatige Fortbildung fernab des Rathauses. Natürlich bei vollen Bezügen von monatlich 7.566 Euro.
Wie diese Regelung mit den gesetzlichen Pflichten von Wahlbeamten zu vereinbaren gewesen sei, hätten die Ratsmitglieder bis heute nicht erklären können, berichtet Holznagel. Einen Schwerpunkt legte der Bund der Steuerzahler in diesem Jahr auf die Wirtschaftstätigkeit der Kommunen. Deren wirtschaftliche Engagements, zum Beispiel bei Flughäfen und Schwimmhallen, gehen der Organisation zu weit.
Wir sprechen gerade in diesem Bereich auch über ein wirtschaftliches Engagement der Kommunen, was weit außerhalb der Daseinsvorsorge liegt. Und hier stellen wir uns eben immer wieder die Frage, warum müssen Regionalflughäfen gebaut werden in kommunaler Trägerschaft?
Konkret erwähnte Holznagel 3 Flughäfen in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock-Lage, Heringsdorf und Neubrandenburg, die seit Jahren durch Steuergelder subventioniert würden, ohne dass ein klares Luftverkehrskonzept vorliege. Es fehlten im kommunalen Recht klare Vorschriften, was die Kommunen machen dürften, bemängelt Holznagel. Zum Schluss betont er noch einmal das Ziel seiner Organisation.
Uns ist es wichtig, dass das Gefühl, dass die Sensibilität für Steuergeldverschwendung geweckt wird.
Die erste Ebola-Ansteckung in Europa bringt das spanische Gesundheitssystem in Erklärungsnot. Der betroffenen 40-jährigen Krankenpflegerin einer Isolierstation geht es inzwischen besser. Doch die Suche nach den Gründen für die Ansteckung und nach Fehlern der Verantwortlichen läuft. Aus Madrid berichtet Daniel Sulzmann. Langsam beginnt nach dem ersten Schock die Aufarbeitung des Falles der mit Ebola infizierten spanischen Hilfsschwester. Das Wichtigste zuerst. Immer noch weiß niemand, wie die Frau sich infiziert hat. Der Geschäftsführer des Klinikums, in dem sie den zweiten nach Madrid ausgeflogenen Ebola-erkrankten Priester gepflegt hatte und wo sie sich mit der Krankheit angesteckt hatte, sagt auf einer Pressekonferenz, alle Beteiligten seien vollkommen überrascht von der Infektion. Die Vorschriften seien eingehalten worden, Schutzanzüge getragen, es habe Unterdruck im Zimmer geherrscht. Und er konnte endlich auch darüber berichten, wo die Frau in ihrem Urlaub geblieben war, den sie angetreten hatte, nachdem der von ihr mitgepflegte Ebola-Kranke am 25. September verstorben war. Sie ist nirgendwo hingefahren, sondern die ganze Zeit in Madrid geblieben. Deswegen konnte die Klinikleitung auch verkünden, die Liste derer, mit denen die Frau zu Beginn ihrer Infektion Kontakt hatte, sei fast abgeschlossen. Im Moment wisse man von 22 Menschen, darunter aber vorwiegend Klinikpersonal. Und alle diese Leute stünden unter Beobachtung. Genau wie die 30 Ärzte und Pfleger auf der Isolierstation, auf der auch die jetzt Erkrankte gearbeitet hatte. Der Mann der Ebola-infizierten 40-Jährigen sei ebenfalls isoliert, aber er zeige keine Symptome. Und der Patientin selbst geht es laut Krankenhaus mit der gebotenen Vorsicht betrachtet schon wieder besser. Das hat der Gatte inzwischen laut Tageszeitung El Mundo in einem Interview bestätigt. Als dann aber bekannt wurde, dass noch zwei weitere Menschen im gleichen Krankenhaus wegen einer möglichen Ebola-Erkrankung behandelt werden, brach in der Pressekonferenz fast schon Panik aus. Ein Journalist fragte, ob man den nationalen Notstand ausrufen müsse, woraufhin sich die Verantwortlichen zu sagen beeilten, ein Mann sei lediglich von einer Reise aus Afrika zurückgekehrt, untersucht worden, erste Tests seien negativ und eine Kollegin der erkrankten Schwesternhelferin habe Durchfall und werde deswegen vorsorglich beobachtet. Der behandelnde Arzt konnte noch mitteilen, dass die Ebola-infizierte Frau mit einem Virenmittel und einem Blutserum behandelt wird und dass die Krankheit aus seiner Sicht in entwickelten Ländern beherrschbar ist. Die Ärztegewerkschaft in Madrid sieht das alles kritischer. Die Pflegekräfte auf der Isolierstation seien damals im August, als der erste Ebola-Erkrankte nach Spanien gebracht wurde, gerade mal eine Viertelstunde lang in die Materie eingewiesen worden. Und es sei Zeit, dass die Verantwortlichen den Hut nehmen.
Que nosotros pedimos el cese o la dimisión de los responsables, pero que en ningún caso se vayan antes de que solucionen el problema que han creado.
Was wir verlangen, ist die Amtsniederlegung oder der Rücktritt der Verantwortlichen, aber auf keinen Fall, bevor sie das Problem gelöst haben, das sie geschaffen haben. Und im Parlament gab es harsche Kritik an der Regierung, der Gesundheitsministerin, den Verantwortlichen der Stadt Madrid. Sie alle hätten versagt, so der Tenor der Opposition. Am Nachmittag gab es sogar noch eine spontane kleine Demonstration von Ärzten und Pflegern vor dem Krankenhaus in Alcorcón, in dem die Ebola-erkrankte Frau zuerst behandelt worden war. Die Angestellten dort beklagten das völlige Fehlen von Informationen. Spanien bleibt wegen des Falles weiter in Sorge.
Fußball-Bundesligist Schalke 04 konnte in den ersten 10 Pflichtspielen der Saison lediglich 2 Siege verbuchen und steht auf Platz 11 in der Tabelle. Zudem sind die Knappen bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden und in der Champions League nach den ersten beiden Begegnungen noch ohne Erfolg. Das Management des Fußballclubs zog heute nicht unerwartet die Konsequenzen und entließ Cheftrainer Jens Keller. Einzelheiten von Josephine Fehr.
Über die Entlassung von Jens Keller war immer wieder spekuliert worden. Jetzt macht Schalke ernst. Kellers Nachfolger auf der Trainerbank, Roberto Di Matteo, ist im internationalen Fußball kein Unbekannter. Der gebürtige Schweizer war jahrelang italienischer Nationalspieler. Zuletzt war er Trainer beim englischen Topclub FC Chelsea, mit dem er 2012 auch überraschend die Champions League gewonnen hatte. Roberto Di Matteo spricht fließend Deutsch und soll bereits bei der nächsten Bundesliga-Partie des FC Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin auf der Trainerbank sitzen. Jens Keller hatte im Dezember 2012 den Trainerposten auf Schalke übernommen und stand seitdem immer wieder in der Kritik. In der laufenden Saison konnte Keller nur 2 Siege aus 10 Pflichtspielen verbuchen. Für die Verantwortlichen beim FC Schalke 04 war das offenbar zu wenig.
Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.